letztens im Krankenhaus gewesen. Im Krankenhaus. Und da habe ich eine Schwester besucht. Und weil beim Krankenhaus nicht so viele Parkplätze sind, bin ich ganz brav gewesen und habe einen Parkschein gelöst. Da wirft man Geld und dann, je nachdem wie viel man reinwirft, so lange kann man parken. Und dann habe ich den Parkschein hinter die Scheibe gelegt, so wie man das macht. Gell? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen bei euren Eltern. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und als ich wieder rauskam, hatte ich ein Knöllchen vorne dran. Was denkt ihr, ist passiert? Habt ihr eine Ahnung? Ja, die Galina, die hat schon eine Idee. Die Zeit ist vielleicht abgelaufen, aber die Zeit, die war abgelaufen, aber das stand nicht auf dem Knöllchen drauf. Oh, boah, Gerhard, du hast es erkannt. Mein TÜV war abgelaufen. Wisst ihr, was das ist? TÜV, schon mal gehört? Schon mal gehört, ne? Das ist so ein Zertifikat, das ist sowas wie eine Urkunde, dass mein Auto gut funktioniert und dass da alles in Ordnung ist und dass ich damit auf öffentlichen Straßen fahren kann. Und da habe ich mich aufgeregt. Oh, ich habe mich aufgeregt. Und habe hinten drauf geschaut und war zu blöd, diese TÜV-Plakette richtig zu lesen. Denn die TÜV-Plakette, da steht das Jahr drauf. Und dann steht da noch die Monate drauf, rundrum, wie bei einer Uhr. Und bei der 12 war so ein großer Strich noch mit drin. Also dachte ich, naja, 12, 19, das ist doch noch alles im Rahmen. Ich habe einen Monat Zeit, auch einen Monat danach, kann ich noch zum TÜV gehen. Was ich nicht wusste, ist, dass dieser Strich bei der 12 gar nichts bedeutet, sondern je nachdem, was bei der TÜV-Plakette nach oben schaut, wie bei der Uhr. Was schaut bei der Uhr nach ganz oben? Die 12, ja genau. Die 12 ist immer oben, aber du brauchst einen Zeiger, der dir anzeigt, wie viel Uhr es ist, stimmt's? Okay, so ist es bei der TÜV-Plakette auch. Die 12 sagt an sich noch nichts aus, sondern das, was nach oben zeigt, das gibt den Monat vor. Also hat mir irgendjemand freundlicherweise erklärt, wie ich meine TÜV-Plakette zu lesen habe. Und das Ganze, wisst ihr, wo man das ablesen kann? TÜV-Plakette und alles, was da drauf ist, wo das steht? Ist das am Windschutzscheibe? Ist das am Spiegel? Auch nicht. Wo könnte denn sowas stehen? Eine Idee? Das steht auch dort, wo steht, wem das Auto eigentlich gehört. Das kann man da drüber, ganz genau, am Kennzeichen. Und jetzt habe ich eine Frage. Kennzeichen. Kennzeichen ist das Wort, über das ich mit euch nachdenken will. Oh, da läuft schon jemand weg, aber das ist nicht so schlimm, weil Kennzeichen verstehst du noch nicht. Die nächste Kindergeschichte mache ich mal für die ganz Jungen. Okay, Kennzeichen. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, okay, beim Kennzeichen, da kann man rausfinden, wer ist der Halter des Fahrzeugs. Da kann man rausfinden, wie das mit dem TÜV ist, da die Berechtigung und so weiter. Da kann man eine ganze Menge drüber rausfinden. Aber jetzt wollte ich euch mal was fragen. Haben wir Christen auch ein Kennzeichen? Ja? Was denn? Du kannst laut sprechen.
Jesus Christus.
Jesus Christus. Kann das jeder an uns ablesen? Wie so eine Nummer am Auto?
Nee.
Schwierig. Aber wäre das nicht gut, wenn man das ablesen könnte? Wenn wir ein Kennzeichen hätten? Und wenn unser Kennzeichen Jesus Christus ist, wie würde man das merken? Wie könnte man das merken? Das ist eine Idee. Ah, ich glaube schon. Also wenn dein Kennzeichen Jesus Christus ist, wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Ist nicht so leicht? Hast du eine Idee? Du willst es nicht sagen, gell? Ich lese dir meinen Text vor. Der steht im 2. Korinther 3, Vers 2. Da sagt Paulus, wir alle sind ein Brief, der von anderen erkannt und von allen Menschen gelesen werden kann. Der sagt also, wir alle sind ein Brief, der gelesen werden kann. Wir haben also alle ein Kennzeichen. Bin ich ganz sicher. was man da drauf lesen kann, das ist immer so unterschiedlich, je nachdem, ob Jesus in unserem Leben ist oder nicht. Und es gibt aber noch ein Vers, wo Jesus selber über unser Kennzeichen spricht. Ja, das hast du vielleicht hier so auf der Stirn geschrieben oder irgendwo sieht man das. Ja? Und da heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also sagt Jesus, unser aller Kennzeichen, da wo man nachlesen kann, zu wem wir gehören, ist abhängig davon, ob unser Verhalten Liebe zeigt. Wenn unser Verhalten Liebe zum Ausdruck bringt, dann wissen die Menschen, zu wem wir gehören. Mir macht es Mut. Auf diesem Kennzeichen gibt es für mich kein Ablaufdatum. Auch wenn wir immer wieder diese Beziehung erneuern müssen, auch immer mal wieder einen TÜV brauchen, um zu gucken, ob wir in unserer Beziehung zu Gott auch noch tauglich sind, fahrtüchtig und gut, damit wir im Leben auch wirklich das abbilden, was andere in uns lesen können. Ich will euch mit dieser Herausforderung zum Nachdenken an der Stelle mal wieder alleine lassen und überlegt euch mal, wenn euer Kennzeichen Liebe ist, wie kann das Realität werden in eurem Leben? Wie können andere Menschen, wenn sie euch sehen, Liebe entdecken? Bin gespannt. Mal gucken, ich werde euch genau beobachten, ob ich da Liebe sehe. Schön, dass ihr hier wart und ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen bei der Predigt. Liebe Gemeinde, das mit dem Kennzeichen, das trifft uns alle. Ob wir jung sind oder alt. Wir alle sind ein Brief, der von den Menschen gelesen wird. Ob bei mir zu erkennen ist, dass ich Gottes Jünger bin, weil ich alles daran setze, dass ich Liebe untereinander habe. Schon an diesem Wort, Liebe untereinander, kommt das erste Herausfordernde. Untereinander bedeutet nicht nur ich. Und das ist immer wieder herausfordernd. Ich hatte ursprünglich vor, über ein komplett anderes Thema zu predigen. Ich habe mir Gedanken gemacht, etwas vorbereitet. Und als ich heute Nacht nicht schlafen konnte, habe ich mich kurzerhand entschlossen, über was ganz anderes zu predigen. Das ist nicht immer leicht, denn das bedeutet, dass da etwas nagt, dass da etwas auf dem Herzen eine Last ist, etwas, was einen den Schlaf raubt, sind meist nicht unbedingt Glücksgefühle. Es sind meist Dinge, die mir Sorgenfalten auf die Stirn bringen. Es sind meistens Dinge, die zwischen mir und anderen stehen. Aber ich dachte, das sind dann auch Dinge, die sind notwendig, dass man mal drüber spricht. Wenn man nicht schlafen kann, dann muss man manchmal Dinge ansprechen. Beginnen möchte ich mit einer Geschichte, die sehr besonders ist. Sie steht im Buch Jesaja und dort im 5. Kapitel. Sie ist bekannt unter der Überschrift „Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg". Und meine Predigt hat den leicht Augenzwinker, einen etwas humoristischen Titel: Bist du fruchtbar oder furchtbar? Es ist nur ein Buchstabe, der an eine andere Stelle gestellt wird. Aber der Effekt, die Bedeutung könnte drastischer gar nicht sein. Bist du fruchtbar oder furchtbar? Ich lese mit euch aus dem Propheten Jesaja im 5. Kapitel die ersten 7 Verse. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um, entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Vielleicht mal nur bis hierhin. Schweinfurt, Würzburg, liegt eigentlich mitten im sogenannten Weinland. Wenn es um Wein geht, und wir haben an unserem Balkon von unserer Vermieterin noch einen wunderschönen Weinstock, der sich dort emporrankt, und bei einem Spaziergang mit Tina, den wir in den Weinbergen entlang gegangen sind, habe ich einen Weinbauern gefragt, wie beschneidet man den denn? Denn das ist alles gar nicht so einfach. Da muss es Triebe geben, die dranbleiben, es muss Triebe geben, die weggeschnitten werden. Und all das nur, damit dieser Weinstock gute Früchte bringen kann. Ansonsten schießt das alles ins Laub und natürlich geht diese Kraft, der Saft, all das, was durch den Weinstock hindurch geht, fließt das irgendwo hin, das ist nicht vergebens, aber es bringt nicht gute Frucht, wenn man nicht genau weiß, wo man mitunter den Schnitt setzen muss. In diesen ersten Versen heißt es, dass hier ein Weinberg besteht. Aber er wird dann noch stärker ins Detail erklärt, was die Bedingungen sind. Und die Bedingungen heißen hier, er sitzt auf einer fetten Höhe. Auf einer fetten Höhe. Wir alle wissen, Weinberge sind immer an einem Hang. Und es ist entscheidend, wie der Boden ist. Für alle anderen Dinge, die wachsen sollen, wir brauchen Nährstoffe. All das, diese Kraft muss irgendwo herkommen. Er sitzt auf einer fetten Höhe. Normalerweise bei fettem Land würde man gar nicht unbedingt Weinstock anbauen. Da würde man Gemüse anpflanzen, andere Dinge. Also wirklich etwas, was noch viel mehr Nährstoffe braucht. Aber hier setzt jemand diesen Weinstock auf eine fette Höhe. Es sind die optimalen Bedingungen. Und dann heißt es auch noch, dass hier derjenige, der diesen Weinberg besitzt, ihn umgräbt. Er sorgt dafür, dass der Weinstock auch an all diese Nährstoffe reinkommt. Der Boden ist nicht hart, der ist nicht plattgetreten, tot, sondern diese Kruste wird gepflügt, er wird umgegraben. All die Nährstoffe, all das soll dem Weinstock zur Verfügung stehen, damit er gut wachsen kann. Hier heißt es weiter, dass dieser Weinberg entsteint wird. Hier wird auch noch alles weggenommen, was hinderlich sein könnte. Keine Steine mehr. Wer von euch sehnt sich nach einem Leben ohne Steine, über die man stolpern kann? Also ich persönlich wünschte mir, es gäbe keine Stolpersteine in meinem Leben. Aber es gibt sie. Hier wird uns gesagt, dass der Weinbergbesitzer alles dafür tut. Er entsteint den Boden. Und wenn ihr mal in diesen Weinbergen wart, dann seht ihr diese großen, großen Steinmauern. Die sind entstanden, weil die Menschen die Steine aus dem Boden rausgenommen haben, in mühsamer Arbeit. Da kommen sie her. Als Letztes wird uns gesagt, dass er edle Reben pflanzt. Nicht einfach irgendwas. Wir kennen alle auch wilden Wein. Die haben diese ganz kleinen Träubchen. Kann man nicht benutzen, kann man nichts draus pressen. Sie sehen schön aus, aber haben keine Früchte. Eine edle Rebe wird gepflanzt. Alles wird gemacht, damit es dem Weinstock gut geht. Aber der Weinbauer weiß, wenn ich alles mache, wenn alles vorbereitet ist, der Boden perfekt, die Bedingungen optimal, Niederschlag, Sonnenausrichtung, alles picobello, dann weiß ich, kann ich auch jetzt schon einen Turm bauen, eine Kelter ausheben, in der weisen Voraussicht, dass wenn die Trauben dann da sind, ich sie auch verarbeiten kann. Ich muss sie nicht erst weit transportieren und jeder, der Trauben geerntet hat, weiß auch, die lassen sich gar nicht so leicht transportieren. Wenn man sie zu hoch stapelt, dann erdrückt es sie schon unter dem Eigengewicht. Hier wird vor Ort biologisch perfekt, ohne weite Wege, alles, was wir nur gut finden können, dieser Traube soll gekeltert werden. Und das heißt, er wartet darauf, dass der Weinberg gute Trauben brächte. Darf er das? Jeder von uns würde das. Wenn wir uns so viel Mühe machen, wenn wir uns so sehr dafür einsetzen, wenn wir Tag für Tag, und alle von euch, die einen Garten haben, die kennen das, wenn man Tag für Tag im Garten ist und alles dafür tut, dann ist man schon auch mal enttäuscht, wenn die Mäuse von unten kommen und alles wegknabbern. Das kennen wir. Er wartet darauf, dass der Weinberg gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Und ab diesem Vers ändert sich die gesamte Grundstimmung dieses erst so lieblichen Weinbergliedes. Es heißt weiter ab Vers 3, nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Wir sind aufgerufen zu richten. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wer kann diese Frage beantworten? Wenn wir diese Frage beantworten könnten, könnten wir erklären, wieso es Sünde in dieser Welt gibt, in unserem Leben gibt, wieso ich immer wieder falle, wieso mein Leben nicht so aussieht, nicht nur diese Kennzeichen widerspiegelt, die wir uns doch alle ersehnen. Was hätte Gott in eurem Leben noch machen sollen, in meinem Leben noch machen sollen, dass ich gute Früchte brächte? Ist Gott nachlässig? Macht Gott Fehler? Wieso sind wir, wie wir sind? Der Vers geht weiter. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun, davon haben wir noch gar nichts gehört. Er hat ihn noch umzäunt, dass keine wilden Tiere reinkommen. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, so dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Wer kann denn den Wolken gebieten? Spätestens an dieser Stelle ist uns allen klar, dass es hier in diesem Bild um Gott geht, der hinter dem Weinbergbesitzer, demjenigen, der sich darum kümmert, steht. Des Herrn Zebaot Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe da war Geschrei über Schlechtigkeit. Diese letzten Wortpaare, Rechtsspruch und Rechtsbruch, das ist im Hebräischen auch nur so ein Buchstabendreher. Gerechtigkeit und Schlechtigkeit, im Deutschen funktioniert das nicht so. Da sind das mehrere Buchstaben, die verändert werden. Aber zumindest reimt es sich noch. Es hört sich ähnlich an. Aber die Frage ist, sind wir fruchtbar oder sind wir furchtbar? Was hat mir in der Nacht den Schlaf genommen? Was hat mich wach sein lassen? Es ist Streit, es ist Unversöhnlichkeit, es ist der Ton im Miteinander. Es muss sich überhaupt niemand persönlich angesprochen fühlen, es sei denn, er ist sich einer Sache bewusst. dann ist es auch gut, wenn man sich angesprochen weiß. Manchmal sprechen wir miteinander, als wären wir nicht Geschwister, sondern als werden wir verbittert um Dinge streiten. Auch wenn keiner zugeben würde, jemanden zum Feind zu haben, denn das stünde uns schon wieder schlecht zu Gesicht. Wie steht es um uns? Mitten in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die sich völlig alleine fühlen. Bist du auf der Suche, das Verlorene zu finden? Oder bist du zufrieden damit, dass du Gott gefunden hast und es reicht dir schon? Mitten in unserer Gemeinde gibt es Kinder und Jugendliche, die sich so sehr und dringend um unsere Wertschätzung bemühen, die das brauchen. Zuspruch, Liebe, Akzeptanz, völlig egal, was dein Äußeres gerade zeigt. Es gibt Menschen, die schon in den jüngsten Jahren über Dinge nachdenken, die so furchtbar sind, dass ich sie gar nicht aussprechen möchte. Bist du urteilend nach äußerem Verhalten und Aussehen, während Jesus sagt, ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als Retter? Ich wurde manchmal gefragt, ob ich gerne lieber in der Gemeinde groß geworden wäre oder später dazugekommen. Ich kann es mir nicht aussuchen, ich bin später dazugekommen. Aber ich weiß, was ich vermisse. Ich wäre so gern als kleiner Steppke in die Pfadfinder gegangen. Ich hätte es so gerne erlebt. Ich wäre so gern im Wald umhergeflitzt, hätte diese Jurten mit aufgebaut, wo ich manchmal jetzt noch überlege, wie das eigentlich funktioniert. Ich wäre so gern draußen im Wald, im Matsch, überall gewesen und hätte erlebt, dass Gott ein Gott des Lebens ist, der mitten ins Leben spricht, mit Abenteuer erlebbar ist, wo wir zusammenhalten, wo wir wirklich eine Familie sind, wo wir keiner zurückbleibt, wo wir zur Stewa wandern, über Berge, Flüsse, Seen und was es nicht schon alles gab. Oh, das hätte mir gut getan. Das so Gott zu erleben, oh, danach sehne ich mich. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre so ein kleiner Springer und könnte die Dinge, die ich jetzt für Pfadfinder auch anbiete und wo wir uns Gedanken machen, ich könnte das nochmal selber erleben. Auf der anderen Seite müsstet ihr auch mich kennen, wo ich als Jugendlicher ja langsam so groß wurde, wie ich eben bin, ganz schlaksig. Ein Hänftling. Ich war ganz schwarz angezogen, von oben bis unten, hatte lange Haare und habe im Grunde genommen die ganze Welt verstehen lassen, ihr interessiert mich nicht. So ein bisschen zurückgezogen für sich. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Ob ich von euch auf Haare angesprochen worden wäre? Wahrscheinlich. Na, das passiert einfach. Mein Äußeres anzieht Klamotten. Ob ich an der Stelle verstanden hätte, dass es euch um mich persönlich geht oder ob ihr nur mein Äußeres gesehen hättet. Manchmal habe ich Furcht davor, was wäre passiert, wenn an der Stelle meines Lebens Menschen nur mein Äußeres gesehen hätten, nicht das, was in mir steckt. Und dieses Äußere, das ist manchmal ganz provokant. Ich erinnere mich, in der Homa hatten wir einmal ein Musical aufgeführt. Und da gab es eine Rolle, da musste jemand einen Punk spielen. So, man würde das heute vielleicht einen linksradikalen, etwas sozial unangepassten Menschen bezeichnen. Ich weiß nicht genau, wie ich das, mir fällt es selber schwer dafür, eine Schublade zu finden. Aber dieser Jugendliche hat sich dieser Rolle so angenommen, dass er, ohne dass andere alle davon wussten, als diese Aufführung war, seine Haare seitlich abrasierte und den mittleren Streifen nach oben stellte, sie färbte und dann in die Gemeinde ging. Wisst ihr, was passiert ist? Er wurde gar nicht erkannt. Die haben ihn nicht wiedererkannt. Keiner wusste, wer das ist. Und manche haben ein bisschen die Nase gerümpft und gefragt, was er denn suche, ob er sich verlaufen hat. Und das war ein Kind, was von klein auf in der Gemeinde groß geworden ist. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal gibt es mitten in unserer Gemeinde Menschen, die zwar nach außen was ganz anderes zeigen, als innen ist, aber wir tun ihm keinen Gefallen, wenn wir an dem Äußeren hängen bleiben. Das Ziel all unseres Denkens, Tuns, Strebens sollte immer, wie Jesus es gemacht hatte, nach dem Herzen gerichtet sein, nach dem Inneren. Dann würden wir auch nicht kommen, um zu richten, sondern um zu retten. Mitten in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die meinen, sie könnten sich nicht taufen lassen, weil es noch Dinge in ihrem Leben gibt, die nicht optimal sind. Es dürfen alle mal die Hände heben, die getauft sind und sagen, es gibt immer noch Dinge in meinem Leben, die sind nicht optimal. Versteht mich nicht falsch. Ich bin auch kein Freund von Hauptsache getauft und was danach kommt, spielt keine Rolle. Überhaupt nicht. Das ist das Letzte, was ich will. Als ich mich habe taufen lassen, das war ein Anfang und einiges habe ich auch begriffen. Aber jetzt, wo ich zurückgucke, denke ich manchmal, oh Mann, wie viel liegt noch vor mir? Und je mehr ich mich mit Gott beschäftige, desto mehr entdecke ich sogar noch. Und da wird mir bewusst, oh, der Weg, der ist nicht dafür da, damit er zu Ende geht, sondern Gott geht diesen Weg, damit ich immer weiter wachse, damit dieser Weg nie aufhört, damit wir lebendig bleiben, damit auch hier wir nichts anderes vorgeben, als wir sind, wie es die Pharisäer gesinnt und gemacht haben, die Jesus getünchte Gräber genannt hatte. Sie waren von außen weiß, von außen passt alles, aber innerlich wie tot. Wer von uns lebt in allem so, wie er es von sich erwartet und aus der Schrift auch für sich ableitet? Gott ist die Liebe. Und aus diesem Grund gibt es auch für uns und im Umgang miteinander gar keine Alternative zu dieser Liebe. Und auch hier, versteht mich nicht falsch, die Liebe deckt nicht das Fehlverhalten zu. Das ist es gar nicht. Wahrheit bleibt Wahrheit, Fehlverhalten bleibt Fehlverhalten. Aber die Liebe ermöglicht uns, im Miteinander einen Weg zu finden und nicht nur den Fehler zu erkennen. Denn der Fehler zu erkennen, das ist unglaublich einfach. Eine Hilfe zu sein, dem anderen in seiner Entwicklung, das fordert uns heraus. In Matthäus 7, Vers 1 und 2 heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Für mich spricht das unglaublich an. Nicht im Sinne von, dass ich nichts sage, ich sage auch was. Und wenn es etwas gibt, über das gesprochen werden muss, dann spreche ich auch darüber. Aber ich mache mir Gedanken, wie kann ich das tun, damit das Ergebnis der Person auch hilft. Alleine nur etwas anzusprechen, damit es angesprochen ist, hat noch nie jemandem geholfen. Die Frage, wie spreche ich mit dir, damit du mich verstehst und wir im gemeinsamen Miteinander auch bei einer guten Ebene bleiben und ich dir behilflich bin. Das ist doch die Frage, um die es in Kommunikation, Interaktion, in unserem Miteinander geht. Eben mit Liebe. Paulus schreibt in einem Brief an die Galater, das ist Galater 4, Vers 20, ich weiß wirklich nicht, was ich mit euch noch machen soll. So weit bin ich nicht. Ich bin ganz frisch. Trotzdem gibt es manchmal Dinge, die mir nahe gehen. Und wenn ihr euch fragt, Mensch, wenn ihm diese Dinge schon zu Herzen gehen, ist er dann vielleicht am richtigen Platz? Der sollte eine dickere Haut haben, der muss mit sowas umgehen. Dann würde ich euch erwidern, die Lösung in unserem Miteinander liegt nicht darin, dass wir alle so ein dickes Fell bekommen, so eine dicke Haut und gar nicht mehr merken, wenn etwas nicht gut ist. Es bleibt gut, betroffen zu sein. Es bleibt gut, sich verletzt zu fühlen. Denn es ist nie richtig. Es zeugt davon, dass manchmal die Liebe einfach fehlt. Paulus sagt an der Stelle, Galater 4, Vers 16, Bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die volle Wahrheit sage? Auch das ist ein spannender Punkt. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich heute über dieses Thema predige, fruchtbar oder furchtbar, Liebe oder Dogma, Auseinandersetzung, theologische Grabenkämpfe, all diese Dinge, bin ich dann der Feind? Ich hoffe nicht, denn ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich mein Anliegen so verpacken, dass ihr mich versteht, dass ich gar nichts Konkretes anspreche, sondern das, was ich sage, in euer Leben übersetzt wird, dass ihr merkt, wo es vielleicht bei uns fehlt, ich auch merke, wo es bei mir fehlt. Denn eines könnt ihr wissen, wenn ich nach Hause komme und ich habe wieder solche Mails bekommen, in denen sich Menschen völlig aneinander vorbeireden, an dem eigentlich persönliche Dinge hinter theologische Dinge verpackt werden und dann, weil man auf dieser Ebene ja miteinander streiten kann, sich diese Dinge über den Kopf gehauen werden, dann merke ich manchmal, hier ist meine Geduld zu Ende. Was soll ich bloß machen? Und Tina ist es, die mich daran erinnert, zu sagen, Mensch, bete, reg dich nicht auf. Dein Aufregen hat noch nie jemandem geholfen, nicht einmal mir selbst. Und sie hat vollkommen recht damit. Sie hilft mir dann an der Stelle, wieder zu Christus zu gehen. Und diese Lösung sagt auch Paulus im Galaterbrief 4, Vers 19. Paulus hat Angst um seine Geschwister, die sich miteinander bekriegen und Ähnliches haben, so lange, bis Christus in eurem Leben Gestalt gewinnt. Es gibt keine andere Lösung für all dieses Miteinander, nicht miteinander können, nebeneinander her, übereinander, untereinander, all das, was wir kennen. Der Ton macht die Musik. Im 1. Korintherbrief 13, Vers 2 heißt es, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Ich nenne das mal, ich habe alles gelesen, ich weiß alles, ich bin ein Superhirn, ein Superbrain und kann euch alles Mögliche zitieren. Und dann heißt es, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Mir macht das Mut. Andersrum gedreht, ich weiß nicht immer alles. Ich sehe nicht immer den Ausweg. Ich bin nicht derjenige, der immer alles richtig und falsch einteilen kann. An mancher Stelle ist das Leben viel zu kompliziert, als dass ein Schwarz und Weiß ausreichen würde. Aber er sagt mir hier auch, wenn ich in diesem die Liebe habe, dann ist das zumindest schon mal etwas. Es wird immer Dinge geben in unserer Gemeinde, mit denen ich mich nicht identifiziere. Ist nicht meine Baustelle, aber ich versuche es dann zu meiner Baustelle zu machen, weil ich zu dieser Gemeinde gehöre. Ich will mich nicht daraus zurückziehen. Ich will nicht sagen, das ist nicht meine Baustelle, das geht mich nichts an. Im Gegenteil, wenn ich merke, ich habe mit etwas so meine Probleme, dann will ich mich damit beschäftigen. Denn meine Gemeinde beschäftigt das. Und ich bin ein Teil dieser Gemeinde. Für mich gesprochen bedeutet das einfach, auch hier ist es alternativlos. Rückzug, beleidigt sein, kein Kontakt mehr, nicht mehr miteinander sprechen und was es nicht alles gibt, ist keine Option. Denn die Liebe ist langmütig, geduldig würden wir sagen, freundlich. Die Liebe eifert nicht, ich will nicht meine Agenda verwirklichen. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Das ist für mich auch kein Spiel. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Wir bleiben in einem Maßstab. Den brauchen wir immer und überall. Wir haben unser Fundament. Wir haben unsere Glaubenspunkte. All das dient, damit wir uns verstehen können. Sie sucht nicht das Ihre. Es ist nicht meine Gemeinde. Die Gemeinde bestimmt immer wieder selbst über sich. Ich möchte ihr dienen. Sie lässt sich nicht erbittern. Das ist etwas, was uns vielleicht manchmal ganz schwer fällt. Sie rechnet das Böse nicht zu. In allem und jedem immer das Beste bis es anders kommt. Aber bis diese Person mir gesagt hat, ja, tatsächlich, ich bin so, wie du denkst und befürchtest, möchte ich ihr das Beste zusprechen. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Ihr Lieben, wenn wir davon überzeugt sind, dass Jesus bald wiederkommt, dass wir am Ende der Zeit stehen. Und es ist nicht so wichtig, ob ich diesem Ganzen eine Zahl verpasse, sondern ob ich in dieser Erwartung lebe, ob das eine Freude, eine Sehnsucht in mir ist, dann muss ich das auch ernst nehmen. Dann steht hier, dass alles Mögliche aufhören wird. Und es ist das Einzige, was uns in dieser Zeit bewahrt, die Liebe ist. Es ist nicht das Pflaster, es deckt nicht das Falsche zu. All das ist falsch verstandene Liebe, aber es regelt unser Miteinander. Zurück zum Weinberg. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und wir alle sind die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Lasst uns diese Abhängigkeit suchen. Es ist die einzige Abhängigkeit, die uns wirklich frei macht. Frei auch von unserem stolzen Herz. Frei auch davon, uns wie Nebukadnezar auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, gut hast du es gemacht. Frei im Sinne von, ich weiß, dass alles Gute in meinem Leben von Gott kommt und ich wünsche euch genau dieselbe Freiheit. Amen.